Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 18. März 2025. Neu mit der Landesflagge des Fürstentums Liechtenstein. Große Freude, Fans aus dem Ländle, Weltwoche Daily-Enthusiasten, Aficionados und Befürworter haben mir die Landesflagge, die Fahne zugeschickt und mit Stolz stellen wir sie auf jetzt hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Aber ich muss gleich einschränkend hinzufügen, ich bin kein Liechtenstein-Experte, aber aus Verbundenheit und vor allem auch aus einer kleinstaatlichen Solidarität heraus müssen wir diese Zeichen hier setzen, denn die Kleinen, die müssen zusammenhalten gegen die Imperien. Und in Brüssel haben wir auch ein Imperium, meine Damen und Herren. Es ist ein Imperium der Inkompetenz, aber das macht diese Europäische Union aus Sicht des Kleinstaats Schweiz und vielleicht auch aus Sicht des Fürstentums Liechtenstein, das allerdings einen sehr smarten Kurs fährt auf der internationalen Bühne mit Umsicht und Schlauheit. Ja, wir haben zu leiden unter diesem Imperium der Inkompetenz. Und ich kann Ihnen sagen, es wird immer inkompetenter. Das sehen Sie an dem Schuldenstand, das sehen Sie jetzt auch an dieser geopolitischen Selbstverbunkerung, die wir da beobachten müssen. Ja, die Europäische Union ist im Begriff, noch erweitert um das ehemalige Mitglied Großbritannien, den Friedensprozess zwischen den Vereinigten Staaten und Russland noch aus der Bahn zu werfen. Ja, die möchten das sabotieren mit einem Alleingang, auch einem Alleingang der Inkompetenz und auch einem Alleingang der außenpolitischen Eitelkeit, denn die EU ist sauer, dass sie selbstverschuldet, die verbrüsselte EU ist sauer, dass sie eben selbstverschuldet keine Rolle mehr spielt. Und jetzt versuchen sie sich da wichtig zu machen und man redet bereits davon, Truppen in die Ukraine zu senden. Die Franzosen sagen das, die Briten sagen das, das ist gefährlich. Allerdings, man muss hier immer wieder auch zwischen den Zeilen beziehungsweise ganz genau lesen, was gesagt wird. Die Europäer spielen sich jetzt da auf geopolitisch, sagen dann aber auch immer wieder, ja, ohne die USA ging es dann doch nicht. Ob man das als tröstlich empfinden kann, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall das Imperium der Inkompetenz, das Imperium der Schulden, das jetzt dann auch noch durch den Superschuldenstaat Bundesrepublik Deutschland, wenn heute da in der entsprechenden Bundestagsabstimmung nicht noch das Veto eingelegt wird, das wird natürlich den Druck auf die Kleinen verstärken. Und Liechtenstein hat Geld, die Schweiz hat Geld. Und ist klar, die EU hat kein Geld mehr. Und darum gehen sie auf die los, die noch Geld haben. Das ist die ganz einfache Konfliktlinie. Das ist die Sachlage, die man einfach sehen muss. Umso wichtiger ist es, dass die Kleinstaaten, die eben keine Imperien sind, die sich darum bemühen, mit ihren Nachbarn gut auszukommen, die sich das gar nicht erlauben können, da die anderen zu überfahren, dass die zusammenhalten, dass die zusammenwirken, um den Großen zu zeigen, dass Größe allein bei weitem noch keine Qualität bedeutet. Wir werden auf das Thema Schuldenpaket natürlich noch zurückkommen. Aber zuerst auf das meist beachtete oder vielleicht meist erwartete Telefongespräch des Tages. Heute soll der amerikanische Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin sprechen. Das ist vorgesehen, ein Telefon. Und das gibt natürlich im Vorfeld bereits zu reden, denn Trump erwägt die Anerkennung der Krim als russisches Territorium. Und das treibt jetzt natürlich die EU, die Eurokraten wieder auf die Palme, weil sie die völlig unrealistischen Ziele ausgegeben haben, Putin zurückzuwerfen, aus der Ukraine zu vertreiben und eben auch die sogenannte territoriale Integrität wiederherzustellen der Ukraine, das heißt Rückgewinnung der Krim. Man kann das wünschen, man kann das alles kritisieren, was die Russen gemacht haben, aber das sind geopolitische Tatsachen und auf der Grundlage auch der militärischen Entwicklungen der letzten Jahre, die sehenden Auges ja von der EU und damals auch noch von den Vereinigten Staaten in Kauf genommen wurden durch die Sabotierung des Friedensprozesses in Istanbul. Ja, da muss man eben auch mit den Konsequenzen der eigenen Handlungen rechnen. Die EU, wie gesagt, sie versucht zusammen mit Großbritannien diesen Friedensprozess, diese Verständigung zwischen Trump und Putin zu verhindern. Und auch in der Schweiz ist zu beobachten, etwa in den Medien, vor allem in einer Neuen Zürcher Zeitung, wie sich da dieses EU-Narrativ, diese EU-Erzählung, ja, wir müssen jetzt hier als Gralshüter der Zivilisation auf die Barrikaden steigen gegen die Autokraten, gegen die Despoten in Moskau und in Washington. Dieser Größenwahn hat leider auch in der Schweiz seine Anhänger. Ukraine-Waffenruhe, wird Zelensky den Osten opfern, um den Krieg zu beenden? Das ist die Frage, die gestellt wird in der Berliner Zeitung. Wir werden sehen, Zelensky kämpft um seine politische Existenz, aber er kämpft auch um sein Leben. Denn es gibt da begründete Befürchtungen, dass wenn hier tatsächlich ein Friedensprozess eingeleitet werden sollte, nach dem Drehbuch von Trump und Putin, dann werden die rechtsradikalen Kräfte, die Ultranationalisten in der Ukraine keine Gnade kennen und es auch auf das Leben absehen des jetzt noch amtierenden Präsidenten. Das sind die finsteren Szenarien. Und ich habe mich gestern mit einer Reihe von Sachverständigen und Politikern unterhalten, die hier sehr nahe dran sind. Und die sagen also, das sei kein unwahrscheinliches Szenario. Und deshalb sei auch Zelensky darauf erpicht, diesen Krieg möglichst lange jetzt noch weiterzuführen. Das sei sozusagen auch eine Art Lebensversicherung für ihn. Viktor Orban, Ungarn hat die größte Steuersenkung der gesamten westlichen Welt eingeführt und eine Volkswirtschaft, eine familienfreundliche, eine familienzentrierte Volkswirtschaft aufgebaut. Eine große Rede des ungarischen Ministerpräsidenten, er hat sie gehalten aus Anlass des Freiheitskampfes zum 177. Jahrestag der Revolution von 1848-1849. Ich habe in der Schweizer Ausgabe schon darüber gesprochen, eine wirklich fantastische, auch hervorragend formulierte Freiheitsrede des ungarischen Ministerpräsidenten. Und wenn man das liest, und ich denke, das wird Ihnen als Deutscher, als Österreicher nicht anders gehen als Liechtensteiner, dann wünschte man sich, man hätte auch in den eigenen Reihen gewissermaßen solche Politiker von solcher Statur, die einfach auch in dieser sehr bewegenden Sprache mit einem wohldosierten Pathos, aber eben auch höchster Klugheit und großer Präzision hier dieses Thema der Freiheit, der Unabhängigkeit zur Sprache bringen können. Und Viktor Orban redet auch von einem Imperium, von einem Kampf Ungarns gegen diese Imperien, als Regenbogen-Imperium, das da hineinwirke in die Innenpolitik, aber eben auch das Brüsseler Imperium, das es nicht dulde, dass nationale Interessen auch nur schon artikuliert werden. Und das stimmt. Ich meine, schauen Sie sich mal die Muster an, wie Brüssel mit Ländern umgeht, die nicht nach der Pfeife Brüssels tanzen. Und leider kommen auch viele dieser autokratischen Impulse, dieser imperialen Impulse aus Berlin. Wir haben im Moment eine Europäische Union, die von zwei Deutschen dominiert wird. Also wenn das der Friedrich Merz dann schafft, Kanzler zu werden, dann haben Sie einen deutschen Bundeskanzler, selbstverständlich. Das ist immer eine wichtige Figur in der Europäischen Union. Und dann haben Sie die Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und das ist ein niederschmetternder Befund, wenn vor allem Deutschland hier als Verkörperung dieser imperialen Allüre innerhalb der EU empfunden wird. Und das ist auch ein Bruch mit früheren Politikern aus der Bundesrepublik, die in der EU eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel ein Helmut Kohl, der war sich immer sehr bewusst, wie subtil Deutschland als mächtigstes und wichtigstes EU-Land aufzutreten hat. Und diese geschichtsbewussten Zurückhaltungen, die scheinen da verloren gegangen zu sein, tragischerweise auch bei einer CDU jetzt mit einem Friedrich Merz oder eben einer Ursula von der Leyen. Da kommt so ein präpotenter, eben herrschsüchtiger Zug hinein, der nichts Gutes verspricht. Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge gegen Milliardenpaket ab. Die Hoffnung da von den Oppositionsparteien Linke, BSW und AfD, man könne über das Bundesgericht in Karlsruhe, das Verfassungsgericht, da diese Schuldenorgie noch stoppen. die haben sich zerschlagen. Das wird also heute da in Berlin zu einem Showdown kommen. 31 Stimmen müsste, 31 Abweichler könnten das noch verhindern, auch in den eigenen Reihen von Friedrich Merz oder der SPD und so weiter. Wir sind gespannt, was da herauskommt. Dann ebenfalls intensiv beäugt wurde das Verhalten des Chefs der Freien Wähler in Bayern, da der Hubert Aiwanger, wie wird er sich entscheiden? Und er hat nun offensichtlich, lese ich heute Morgen da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sich zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder verständigt, zuzustimmen, dieses milliardenschwere Finanz- und Schuldenpaket anzunehmen. Und das wird, da bin ich fast sicher, man muss immer aufpassen, ich bin auch nicht in Deutschland lebend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hubert Aiwanger politisch nützen wird. Das hat für mich eine ähnliche oder vielleicht noch größere Bedeutung jetzt dieser Entscheid als die Beschlüsse damals beim BSW in diesen Länderregierungen mitzumachen in Ostdeutschland. Das hat ja beim BSW dazu geführt, dass sehr viel Enttäuschung eingesetzt hat. Und hier, dass also Aiwanger, dieser Oppositionspolitiker, der sehr viel Glaubwürdigkeit und Sympathie für sich geholt hat, dass er jetzt auch der Macht der Regierungsbeteiligung die finanzpolitische Gesundheit opfert, hier die finanzpolitische Solidität, das wird mit Sicherheit auf diesen Politiker zurückschlagen. Da ist die Glaubwürdigkeit weg. Und das ist ja im Grunde das ganze Sinnbild jetzt dieser Schuldenmacherei, dass man eine Schuldenbremse aushebelt, dass man plötzlich nicht mehr über Migration spricht, sondern nur noch über grüne Klimapolitik, Klimaneutralität, sogar in der Verfassung, im Grundgesetz drin. Ja, das ist eben eine Politik des unbedingten Machtwillens. Und Friedrich Merz, das ist sein Motiv, er will einfach Kanzler werden. Fertig. Das ist die ganze Situation, das ist die ganze Erklärung. Und man sieht das jetzt in aller Deutlichkeit, man hat das vorher schon erkennen können, aber jetzt liegt das zutage. Das ist ein Politiker, der alles macht fürs Land und der eben nicht bereit ist, das Richtige zu tun, zuerst ans Land zu denken und an die Bürger und an die Deutschen, sondern der denkt zuerst an sich und an seine Macht. Das ist hier die ganz kristallklare Ausgangslage. Die deutschen Medien kritisieren, dass Trump die sogenannten Freiheitssender nicht mehr finanzieren möchte, stoppen möchte. Die Diktatoren der Welt jubeln, heißt es da. Und die Fernsehkritik hier bei Hart aber fair ist mir auch noch aufgefallen. Ich würde niemals für mein Land sterben. Gestern offenbar eine Diskussion bei Hart aber fair über die Bundeswehr, über die Aufrüstung. Und das ist auch noch ein ganz interessantes Thema. Was würde man eigentlich verteidigen? Was sollen denn all diese Milliardenberge? Das wird ja nicht die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren wieder hochziehen oder sicherstellen. Ganz im Gegenteil, das dauert viele, viele Jahre. Dann ist die Frage, hat man überhaupt den Wehrwillen bei der jungen Bevölkerung? Und es stellt sich die Frage, ja, was verteidigt man dann eigentlich? Verteidigt man diesen Schuldenberg von Friedrich Merz? Verteidigt man die Zivilisation, die westliche Freiheit? Welche westliche Freiheit, wenn wir eine CDU-Regierung jetzt dann vielleicht bald haben, die den Kampf gegen unerwünschte Meinungsäußerungsfreiheit auch unterhalb der sogenannten Strafbarkeitsschwelle bekämpfen wird? Ja, was verteidigt man dann eigentlich? Wofür will man denn in den Krieg ziehen? Will man gegen die Amerikaner in den Krieg ziehen? Will man für die Klimapolitik in den Krieg ziehen? Also Sie sehen, mit dieser Schuldenpolitik einher geht auch ein gigantisches geistiges und intellektuelles Vakuum. Deutschland, das ist ja meine Beobachtung, die Bundesrepublik steckt in einer schwerwiegenden politischen Identitätskrise. Man weiß nicht mehr, wofür Deutschland steht, was eigentlich die Rolle auch von Deutschland in der Welt sein soll. Man ist überfordert von dem und auch von der Wiedervereinigung ist man überfordert, denn man hat in Ostdeutschland patriotische Kreise, die mehr Nationalstaat wollen und sie haben in Westdeutschland Kreise, die natürlich mit der EU aufgewachsen und groß geworden sind. Und die beiden kommen jetzt irgendwie nicht zusammen. Also die Debatte, die wir in der ganzen EU sehen, diese Zerrissenheit zwischen der imperialen EU und den wachsenden nationalstaatlichen Bestrebungen, hier eben dem Zentralismus, dem Imperialismus, dem verbrüsselten EU-Imperialismus entgegenzuwirken. Diese Spannungen, diese Auseinandersetzung, die wird innerhalb der Bundesrepublik zwischen West und Ost ausgetragen. Und da bräuchte es Politiker, die eben ohne Brandmauer operieren, die eben auf Verständigung setzen, auf Dialog und die sich dieser Frage stellen mit einer klaren auch politischen Überzeugung, die eben nicht den Tagesmoden zum Opfer fällt oder eben dem Machtwillen der Beteiligten. Aber davon ist man noch sehr, sehr weit entfernt. Und leider, ich glaube, man muss das so sagen, spielen die deutschen Mainstream-Medien hier eine ganz fatale Rolle, weil sie eben auch diese allgemeine Verketzerung und Aufheizung des politischen Klimas vorantreiben, weil sie diese Cancel Culture mitmachen, diese Brandmauer-Diskussion, das ist alles von den Medien vorangetrieben, diese Politik der Feindbilder, dass man nicht mehr rational diskutiert, dass man aus allem eine Art religiöse Frage über das Gute und das Böse macht, aus allem eine moralistische, tribunalistische Inquisitionsdebatte. Das ist das große Problem und da melden sich dann immer mehr ab und beteiligen sich gar nicht mehr am öffentlichen Gespräch. Man macht dann schon noch mit und gibt einfach den Parteien die Stimme, die dem sich eben entziehen. Aber die Medien spielen hier eine wirklich sehr ungute Rolle. Christian Dürr soll die FDP nach dem Absturz ins Parlamentarische Aus wiederbeleben. Der enge Gefolgsmann von Christian Lindner möchte die modernste Partei Deutschlands gestalten, muss jetzt natürlich 4 Jahre unten durch in der Opposition und wir hören, dass er eng zusammenarbeiten will mit Wolfgang Kubicki und auch mit der Agnes Strack-Zimmermann. Die Agnes Strack-Zimmermann, eine der ganz großen Reizfiguren in der Bundesrepublik, auch in dieser Sendung, wir haben sie ja schon oft kritisiert, eine auch jener Politikerin, die, wie wir lesen, mit einer Vielzahl von juristischen Behelligungen auf Kritiker losgeht, die es also nicht so sehr zu ertragen scheint, einstecken zu müssen. Sie teilt lieber aus, als dass sie einsteckt. Niemand braucht eine F-35. Den amerikanischen Flieger, der frühere Airbus-Chef Tom Enders, plädiert für eine rasche Abkehr von US-Rüstungstechnik. Ja, das würde ich vielleicht auch sagen als früherer Airbus-Chef und vielleicht noch Aktionär von Airbus. Aber ohne die amerikanische Rüstungstechnik geht's nicht. Und das ist ja auch wieder interessant, auch hier, noch vor kurzem, als Joe Biden in Washington regierte, da war ja alles, was man kritisch gegen die USA sagte, in den deutschen Mainstream-Medien sofort Anti-Amerikanismus. Ja, die AfD anti-amerikanisch, BSW anti-amerikanisch. Friedrich Merz ganz vorne dabei gesagt, ich kann nicht mit der AfD reden, weil die sind so anti-amerikanisch. Ja, jetzt ist er ja anti-amerikanisch, nach der eigenen Definition. Er will nicht mehr mit Trump zusammenwirken, er geht auf Distanz und die AfD rückt immer näher an Washington heran. Also jetzt müsste er ja aufgrund seiner eigenen Aussagen die Brandmauer wieder einreißen, macht er auch nicht. Und es ist jenseits, ohne die Amerikaner geht es verteidigungstechnisch nicht. Sie können nicht auf der Grundlage der europäischen Rüstungsindustrie, die ja gezeigt hat, jetzt auch in diesem Ukraine-Krieg, dass sie gar nicht in der Lage ist, jene Produktion zu gewährleisten, die es eigentlich brauchte, darauf allein können sie sich nicht abstützen. Das ist auch verteidigungspolitisches Analphabetentum oder vielleicht auch, etwas präziser gesagt, das ist Anbiederung an den Zeitgeist, wie wir das hier sehen. Unter CDU-Mitgliedern herrscht Fassungslosigkeit, Wut kommt hoch, ja, der Milliardenschuldenplan, noch ist das nicht im Trockenen, wir sind sehr gespannt, darüber berichtet heute die Welt und auch eben der Hubert Aiwanger, wir haben bereits darüber gesprochen, im Zwielicht die Oppositionspolitiker, die plötzlich, und dieser Verdacht liegt dann natürlich zutage, wie kann man nur als bürgerlicher Oppositionspolitiker zu so einem Schuldenpaket seinen Segen geben? Das macht man nur, wenn man eben die Machtbeteiligung über die Sache stellt. Und das ist das große Problem der Mitteparteien, der Mainstream-Parteien oder eben der demokratischen Mitte, wie sie sich bezeichnet. Denen geht es weder um die Demokratie, denen geht es auch nicht um Deutschland, denen geht es nicht darum, die Probleme zu lösen und in Kaufnahme von Nachteilen, auch Anfeindungen, Imageproblemen und so weiter. Nein, man stellt das Prestige, das Image den Posten, das Amt, über alles. Man will einfach unbedingt in die Regierung, man will unbedingt Kanzler werden, die Parteien als reine Vehikel zur Machterlangung. Angela Merkel hat das ja vorgeführt, ist deshalb auch kritisiert worden. Kritisiert worden nicht zuletzt von Friedrich Merz, aber er scheint das Ganze noch übertrumpfen zu wollen. Wir sind gespannt, wir wundern uns, aber wir schauen mit ungebrochenem Wohlwollen in den Norden nach Deutschland. Denn das, was die Politik macht, ist ja auch nur ein, wenn auch wichtiger, Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Es gibt ja viele, viele, viele Millionen in Deutschland, die es ganz anders sehen. Und ich glaube, es werden immer mehr, wenn man das hier täglich sich zumuten muss. Nun, wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Trotz allem regen Sie sich nicht zu sehr auf über das, was da politisch abgeht. Es gibt viele Wolken, aber es gibt auch viele Lichtblicke. Und bei Weltwoche Daily bemühen wir uns ja immer auch, das halbvolle Glas zu sehen. Bis bald. Ich melde mich zurück.